Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode von Henrys Adlergebabbel. Wir sind wieder zurück nach der Winterpause und sprechen hauptsächlich heute über den vergangenen 16. Spieltag, über das Heimspiel der SGE gegen Schalke 04 und wir haben noch weitere Themen mitgebracht. Und zwar möchten wir erstmal einleitend darüber sprechen, wie so unsere Winterpause war. Ist viel Zeit vergangen ohne Fußball, der sich lohnt, geschaut zu werden. Dann sprechen wir über Schalke, bestimmen unseren Gewinner und Verlierer der Woche, haben eine Frage der Woche noch mitgebracht und anschließend geben wir noch einen Ausblick auf die Spiele gegen Freiburg und Bayern. Ja, und da will ich dann auch direkt schon mit der ersten Frage starten. Wie war so unsere Winterpause? Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich sagen, was ich in der Zeit so gemacht habe. Es war irgendwie so das Äquivalent zum Sommerloch. Es war wenig Fußball, der sich irgendwie gelohnt hat. Diese ganze WM ist irgendwie doch sehr an mir vorbeigegangen, weil es mich jetzt nicht wirklich interessiert hat. Natürlich waren so die ein oder anderen Themen, die irgendwelche Spieler der SGE betroffen haben, wie zum Beispiel ein Kolo, der ja der absolute Senkrechtstarter war, die dann doch zu mir durchgedrungen sind. Aber ansonsten waren die Feiertage, der Wechsel ins neue Jahr. Und sehr viel Langeweile ist bis dahin überbrückt worden. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, endlich wieder Bundesliga zu schauen und vor allen Dingen jetzt auch wieder mit euch hier zu sitzen. Und deswegen würde ich die Frage jetzt dann gerade mal weiter in die Runde geben und dich fragen, Johannes, wie war denn so deine Winterpause?
Ja, von mir auch ein herzliches Hallo und gut Kick in die Runde. Schön, dass ich wieder hier mit euch babbeln kann. Schön, dass wir zurück sind bei ordentlichem Fußball, bei ehrlichem Fußball, von dem, was man so weiß, wenigstens was die Eintracht betrifft. Und dementsprechend, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die, ist ja nicht ganz Rückrunde, aber anstehende zweite Halbzeit der Bundesliga-Saison 2022-2023. Dementsprechend, Madeleine, wie war meine Winterpause? Ich sag mal so, ich habe sehr viel über mich erfahren. Ich habe zum Beispiel über mich erfahren, dass ich an Wochenenden, wenn ich kein Fußball gucke, beziehungsweise noch nicht mehr irgendwie spielen kann, weil es zu kalt ist, ziemlich viel Zeit habe. Dann habe ich auch noch über mich erfahren, dass wenn ich ziemlich viel Zeit mit mir selbst verbringe, dass ich ziemlich schlecht da drin bin, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Dementsprechend bin ich froh, dass die Bundesliga-Saison wieder startet nach dieser WM der Schande, wie du schon gesagt hast, Madeleine, guckenswerten Fußball, guckbaren Fußball. Was ich auch in der Winterpause ein bisschen vermisst habe, um ein bisschen an alte Zeiten zu erinnern, die richtigen Leute unter euch werden sich noch daran erinnern. Könnt ihr euch noch erinnern, Max, Madeleine, auch die Frage an euch beide, an die Sport 1, auf Sport 1 übertragenen Hallenfußballturniere damals mit Werder Bremen-Legenden wie Ailton, der Kugelblitz, der dann nochmal die 50 Meter oder wie lang so ein Hallenplatz ist, nochmal nach vorne gesprintet ist. Oder eben die Eintracht-Legendenmannschaft, die damals dort auch aufgekickt hat. Dementsprechend, das habe ich so ein bisschen vermisst, wobei ja auch Lukas Podolski ein Charity-Hallenturnier veranstaltet hatte. Und bei dem Turnier witzigerweise selbst vom Platz geflogen ist, nachdem er einen Schiedsrichter beleidigt hatte. Das ist aber auch irgendwie so ganz typisch Poldi. Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dann soll es das auch von meiner Seite gewesen sein. Da war eine sogenannte YouTuber-Mannschaft dabei. Und ich habe gemerkt, dass ich keinen davon kannte, beziehungsweise nicht weiß, warum die berühmt waren. Also ich frage mich, warum manche Personen genannt werden, wo dann gesagt wird, diese Person ist Casino-Streamer. Das, gibt so jeder sein Päckchen, sage ich mal. Und dementsprechend, Max, wie war deine Winterpause und bist du konsequent geblieben und hast die WM der Schande boykottiert? Oder ist dein Fußballherz irgendwann eingeknickt und hast dir gesagt, alles klar, ich gucke mir dann doch Senegal gegen Ecuador an?
Ich muss sagen, ich bin tatsächlich nicht wirklich schwach geworden. Ich habe eigentlich nichts gesehen. Was auch spannend war, ich wollte mich mal so informieren, einfach nur, falls man vielleicht einknickt. Aber du brauchtest ja für alle Spiele dieses Magenta-Abo. Also die haben nicht nur diese scheiß WM gemacht, die keiner sehen will, die haben auch noch eine schöne Paywall da reingemacht. Super Leistung. Meine Winterpause war leider, ja, was heißt leider, viel zu lang, ja. Ich habe zwei positive Aspekte, und zwar, ich habe ein bisschen englischen Fußball geguckt über die Feiertage. Ist auch richtig crazy. Ich meine, die machen morgens da ihren Weihnachtsstrumpf auf und dann geht es schon auf den Fußballplatz in England. Und ich habe mir einen Keks gefreut, dass Leipzig Manchester City gezogen hat. Das ist eine schöne Sache. Das hat mich sehr bereichert. Ja, ich habe die Spiele von Kloppo gesehen. Das läuft zurzeit nicht so gut, leider. Naja. Und meine Winterpause hat mich zu der Erkenntnis gebracht, Manuel Neuer war dieses Jahr früher beim Après-Ski, als ihm lieb war. Und ja, was soll ich sagen? Es war zu lang, es war irgendwie scheiße, so ein bisschen, so wie der Johannes gesagt hat. Plötzlich war das Wochenende sehr lang und man hatte nicht jede Woche was, worauf man sich freuen konnte, sondern du hast einfach so in den Tag hineingelebt, ohne dass du dich auf die Eintracht freuen konntest. Dann freust du dich auf Testspiele im Trainingslager. Gut, Trainingslager Dubai muss nicht sein, haben wir alles gehört. Aber du freust dich, dass du wenigstens diese Kacke gucken kannst. Und dann ist es unter Ausschluss der Öffentlichkeit und gegen RB Leipzig. Ja, also wir hatten schon mal erfolgreiche Winterpausen. Ich sag mal, mannschaftstechnisch hat sich ja auch nichts getan, was zum einen gut ist. Auf der Abgangsseite, wir haben keine wichtigen Spieler verloren. Was zum einen schlecht ist, es kommt niemand dazu, aber vielleicht brauchen wir auch einfach niemanden neuen. Und das waren so meine Eindrücke. Genau, und ich glaube, das war es auch schon von der Winterpause. Wir können, glaube ich, sagen, wir sind alle froh, dass die Eintracht wieder spielt und wir wieder jetzt vor allen Dingen in den englischen Wochen sehr regelmäßig mitfiebern können. Jetzt haben wir das erste Pflichtspiel 2023 für uns entscheiden können, ein Heimspiel gegen den FC Schalke 04, den Tabellen 18. geschlagen tatsächlich. Ich muss sagen, ich hatte vielleicht mit einem Unentschieden gerechnet, beziehungsweise ich hatte ein sehr viel engeres Spiel erwartet, als dann das Ergebnis 3-0 gezeigt hat. Aber wie sind denn so eure Takes zum Schalke-Spiel?
Ja, wie fange ich da am besten an? Die Diva vom Main ist wieder zurück nach der Winterpause am 16. Spieltag und wir haben zu Hause gespielt gegen die Schalker. Und vornherein, bevor ich jetzt auf die spielerischen Aspekte eingehen möchte, das war ein Spiel an einem Tag am Wochenende, wo es scheiße kalt gewesen sein muss, in der Kühltruhe Waldstadion, wo auch schon so der ein oder andere aus meinem Bekanntenkreis sich den ein oder anderen Äppler gegönnt hat, um überhaupt mit dieser Situation umgehen zu können. Da können dann, was mir zu Ohren gekommen ist, die ein oder anderen sich auch schon gar nicht mehr so wirklich an die zweite Halbzeit erinnern, geschweige denn daran, wie sie nach Hause gekommen sind. Den Personen kann ich für die Zukunft nur raten, vielleicht mal ein bisschen daran zu arbeiten, ein bisschen trinkfester zu werden. Generell war es aber kein Spiel, was mich großartig von den Socken gehauen hat, aber auch keins, was jetzt irgendwie so viel Alkohol bedarf, dass es sehenswert war. Was mir wie immer aufgefallen ist, dass die Spieler definitiv in den ersten Minuten noch nicht so wach waren. Ich habe die Schalker als stärker wahrgenommen in den ersten Minuten. Es gab wieder Probleme ins Spiel zu finden. Die hatten, oder dieses Problem hatten manche Spieler auch bis zum Ende oder zur Auswechslung. Und da muss ich aber auch nochmal dazu sagen, dass immerhin manche Spieler 2 Monate Pflichtspielpause hatten, was auch wirklich eine lange Zeit ist und was es auch ja noch nie so wirklich in der Ausführung so lange so gab. Wie immer, Trapp hat von Anfang an Sicherheit gegeben und hält die Eintracht da auch nach wie vor immer im Spiel. Und dann in der 22. eben Lindström trifft zum 1-0. Das war irgendwie in meiner Wahrnehmung auch so ein gewisser Befreiungsschlag. Und Ich denke aber, was in der ersten Halbzeit den größten Teil ausgemacht hat, ist, dass Schalke eben auch gute Chancen hatte. Die haben auch einige hundertprozentige gehabt, die haben sie aber nicht gemacht oder sind da an Schnapp gescheitert. Die waren sehr zäh, aber trotzdem hat die Eintracht sich dann nicht so präsentiert, wie man das jetzt erwartet hätte, wenn man hört, dass da ein Champions-League-Teilnehmer gegen den Tabellenletzten spielt. Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Vielen Dank für deine Einschätzung, Madeleine. Habe ich das Spiel so erwartet? Im Endeffekt hat Oliver Glasner das perfekt gesagt und betont das wieder auf jeder Prä- und Post-Pressekonferenz. Wenn du Bundesliga spielst, dann musst du damit rechnen, dass du von jedem von diesen 18 Teams geschlagen werden kannst. Er wurde ja auch gefragt, ob er sich denn freut, dass direkte Konkurrenz an diesem Tage eben verloren hätte und er dann eben darauf geantwortet hat, dass es 17 direkte Konkurrenten gibt und finde ich absolut richtig. Auch Schalke kann das Spiel machen, kann das Tor machen, dann sieht das Spiel auch wieder anders aus. Ich wurde auch gefragt, ob ich das Endergebnis dementsprechend gerechtfertigt finde, beziehungsweise ob ich gerechtfertigt finde, dass wir generell das Spiel gewonnen haben, weil Schalke hat das Spiel gemacht, das muss man so sagen. Die hatten dann wirklich eben das nötige Quäntchen Pech dabei. Hast du Pech, dann kommt auch noch Unglück dazu, sage ich jetzt mal. Und wir hatten eben das nötige Quäntchen Glück und eben einen wirklich guten Lindström, ein wirklich schönes Dribbling, was er da gegen den Matricini, heißt er, glaube ich, abgeliefert hat, wurde schön ausspielen lassen, wie die Trainingspylonen, stand er dann da und der Schuss ins Eck war auch wirklich 1A. Aber ich finde, wir haben mehr aus unseren Chancen gemacht. Schalke hatte oftmals das 1-0 beziehungsweise den Anschlusstreffer, den Ausgleich auf dem Schlappen und dementsprechend, ja, ich finde, es ist gerechtfertigt, dass wir gewonnen haben und freut mich vor allen Dingen, wir kommen gleich auf die zweite Halbzeit, dementsprechend auch auf unsere Joker. Aber mich freut es, Smolcic hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat das Ganze hinten abgeklärt gemacht. Man hat jetzt keine Riesenaktion von ihm gesehen, aber man hat auch keine Box von ihm gesehen. Natürlich, die waren hinten noch etwas unsortierter, waren am Anfang wirklich nicht wach. Aber trotzdem zu null. Trapp hat die Null gehalten, das kann man ganz klar so sagen. Auch dieser junge Japaner ist es, glaube ich, von Schalke. Der hat da guten Wirbel gemacht über die Seite und hätte ja fast mit dem Kopf den Ausgleich gemacht. Aber Trappo hat seine Pranke dazwischen gehabt und dementsprechend 3-0 das Endergebnis. Und Max, wie hast du denn die erste Halbzeit erlebt? Und komm dann doch bitte gleich auf die zweite Halbzeit auch zu sprechen.
Ja, die erste Halbzeit habe ich schleppend erlebt, aber auch genauso, wie ich das eigentlich erwartet hatte, weil das war die längste Winterpause in dieser Form, die es jemals gegeben hat. Und jetzt kommt es halt wieder in den Rhythmus reinkommen drauf an. Und der Johannes hat so schön gesagt, die Dreierkette hinten hat mir besonders gut, will ich nicht sagen, aber sie stand gut. Sie hat mir nicht besonders gut gefallen, weil Schalke ist ja jetzt nicht der Maßstab. Und man muss aber dazu sagen, die haben ja das ganze Wintertrainingslager nicht so trainiert, sondern das musste ja jetzt innerhalb von 5 Tagen, einer Woche so umgestellt werden wegen der Verletzung von Tuta. Und ich weiß ganz genau, dass man im Trainingslager mit Jakic wieder auf der 6 trainiert hat, zum Beispiel. Klar, Smolcic und Hasebe haben sich abgewechselt beim zentralen Part, von daher war das relativ klar, dass einer von beiden in der Mitte spielen würde. Aber dann kam halt wieder Jakic in die Dreierkette und das muss halt sich jetzt auch alles wieder erstmal finden. Lindström, wow, also individuell war das schon. Weltklasse klingt jetzt immer scheiße, weil wir sind auch nur Eintracht Frankfurt, wir haben auch nur gegen Schalke gespielt, aber den musst du auch erstmal so machen auf Bundesliga-Niveau und das war ja nicht das erste Mal, dass er das mit dem Gegner gemacht hat, unabhängig, wer der Gegner ist. Von daher klasse, und aufgrund dieser Aktion und dass halt Schalke die Chancen nicht nutzen konnte, beziehungsweise Trapp auch ein paar Mal da war, steht es dann zur Pause 1-0 und damit kann man ganz gut leben. Zweite Halbzeit haben wir dann irgendwann, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, irgendwie kann mich jetzt nicht an spektakuläre Sachen erinnern, bis zur sehr bitteren Verletzung von Gina Ebimbe. Und da muss ich sagen, ja, scheiße gelaufen. Dann Muani hat, glaube ich, trotzdem das Lindström-Tor eingeleitet oder irgendwie sowas hatte ich im Kopf. Aber ansonsten hatte er nicht wirklich grandiose Spielszenen. Hat, glaube ich, in den ersten 10 Minuten ein-, zweimal aufs Tor geschossen. Das ist ihm leider nicht geglückt. Und dann wird er halt ausgewechselt. Und dann kommt Boré schon recht früh, also 20 Minuten vor Schluss, auch wenn man bedenkt, okay, wir spielen am Mittwoch schon wieder gegen Freiburg. Und es kommt für den verletzten Ebimbe, kommt dann Buta zu seinem Debüt für die Eintracht. Und dann in den letzten 20 Minuten in dieser Schlussphase, beziehungsweise offiziell, glaube ich, in den letzten 7 bis 11 Minuten, fallen dann halt noch zwei Tore durch die Joker in Produktion und Co-Produktion. Und also hätte ich Boré nicht zugetraut, muss ich sagen. Nicht im Rhythmus. Klar, er haut sich immer rein, aber meistens funktioniert es halt einfach nicht. Und dann hat es mal funktioniert. Er hat sogar die Coolness gehabt, sich den Ball im 16er noch zurechtzulegen und so um zwei Abwehrspieler rumzuspielen. Und dann ist das Ding halt auch mal drin. Man braucht halt auch mal Glück, und das hat er gehabt. Und dann hat es mich natürlich besonders gefreut für Buta in seinem ersten Einsatz für die Eintracht in einem Pflichtspiel. Der hat dann auch noch mal in der 90. irgendwann das Füßchen hingehalten und das Ding gut reingezimmert und gibt jetzt Aufschwung, hoffe ich. Und ja, bevor wir dann jetzt gleich zu unserer Frage kommen, die sich schon aus dem Schalke-Spiel ergibt, gerne noch eure Einschätzung zur zweiten Halbzeit und zu unseren Jokern.
Ja, Maxi, meine Einschätzung, ich weiß gar nicht, wo ich da am besten anfangen kann. Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit sind irgendwie sehr untergegangen. Da ist mir jetzt nichts großartig Prägnantes aufgefallen. Die erste Szene, die ich mir jetzt hier auch notiert hatte, war in der 66. Minute, als eben Ebimbe dann nach dem Zweikampf zu Boden gegangen ist, und wie er dann da schon lag, habe ich mir einfach schon gedacht, dass das wirklich auch was Schlimmeres ist, dass es wirklich so heftig ist, wie es jetzt ist. Damit hätte ich natürlich nicht gerechnet, aber man geht da ja sowieso eigentlich nie vom Schlimmsten aus. In der 70. wurde er dann ausgewechselt. Es war halt oder ist auch wirklich ein herber Schlag, weil er natürlich einen super Run hatte in letzter Zeit. In der 84. Minute dann das Joker-Tor durch Boré, den ich auch an der Stelle eigentlich nur noch mal loben kann. Tor wurde vorbereitet mit einem Rechtsschuss von Lindström, und Boré vollstreckt diesen Treffer auch wirklich noch mit der Pike, genau neben den linken Pfosten. Es war wirklich ein schönes Tor, was ich mir auch wirklich gegönnt habe. Und 90+1 macht Buta dann das entscheidende Tor. 3-0 ist, denke ich, definitiv ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Wir haben ein Clean Sheet, was Kevin Trapp sehr freuen wird, wie ich ihn kenne. Und dieser Gewinn geht auf das Konto von Effizienz und individueller Klasse. Die Eintracht ist nicht erneut zum Aufbaugegner geworden, denn das ist ja eigentlich so ein Spiel, ich denke mal, wir kennen es alle, das ganz gerne verloren geht. Und deswegen bin ich einfach sehr zufrieden, dass wir diese drei wichtigen Punkte mitnehmen können. Und jetzt geht es ja dann am Mittwoch schon wieder gegen Freiburg, die 6-0 gegen Wolfsburg untergegangen sind. Da möchte ich nochmal meinen persönlichen Dank an Niko Kovac aussprechen. Und jetzt steht die Eintracht dann letztendlich als wohlverdienter Tabellenzweiter da mit 30 Punkten und somit nur noch 5 Punkten Abstand zum Tabellenersten, dem FC Bayern. Und ich denke, dass dieses Ergebnis auch eingeschlagen ist. Das haben wir allein schon bei Sport 1 dann sehen können, wie sich da wieder über die Eintracht geäußert wurde. Das möchte ich aber jetzt zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal mit euch zusammen aufgreifen und übergebe jetzt nochmal an den Johannes, wie er das so wahrgenommen hat.
Ja, Max Madeleine, dem ist tatsächlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Auf Buta und auf Boré kommen wir ja eventuell gleich in unserem nächsten Punkt unserer Weekly Rubrik kommen wir da vielleicht zu sprechen. Vielleicht ist er ja bei einem von euch dabei. Und dementsprechend halte ich meine Kommentare jetzt noch zurück und möchte aber nur noch anmerken, dass es mich wahnsinnig gefreut hat, dass man jetzt auch mal natürlich den Tabellen 18. schlagen konnte. Ich meine, Tabellen 18. Trainer Thomas Reis, da bekommt man gerade so ein bisschen Bochum-Vibes, auch wenn in der Hinrunde bzw. in den letzten Jahren wir gegen Bochum verloren haben, wo nicht Thomas Reis Trainer war. Aber trotzdem, es war ein nicht wahnsinnig schönes, attraktives Spiel. Man hat dreckig gewonnen, man hat ja auch in der Höhe gewonnen, wie es vielleicht unverdient war, den Schalkern gegenüber. Trotzdem 3 Punkte für uns. Und somit würde ich ganz gerne nach einer langen Winterpause würde ich ganz gerne in unsere wöchentliche Rubrik kommen. Deswegen sage ich Track up.
Der Gewinner und der Verlierer der Woche.
Ja, Max Madlen, Gewinner und Verlierer der Woche. Ich hoffe, ihr habt euch beide mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt, habt euch mal gedacht, naja, okay, der war gut, der war nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, wir haben öfters mal mit unserem Negativen gestartet und haben gesagt, okay, wir fangen mit dem Verlierer an und sage jetzt aber, lasst uns doch mal mit dem Gewinner starten. Madlen, wer ist für dich der Sieger, Gewinner dieser Woche?
Ja, ich glaube, es war noch nie so leicht und doch so schwer, meinen Gewinner der Woche zu bestimmen. Es gibt wie immer einen, der sich wie so oft in dieser Saison geradezu dafür präsentiert hat, nämlich Kevin Trapp, der durchaus wieder Sicherheit ausgestrahlt hat und zu Recht auch in der Kicker-Elf des Spieltags zu finden ist, aber eben auch Buta mit diesem Joker-Tor. Das war einfach ein Einstand nach Maß. Ich tue mich schwer, mich da zu entscheiden, aber dadurch, dass es eben auch ein Clean-Sheet gewesen ist und dass Trapp einfach in letzter Zeit einfach grandiose Leistungen zeigt, ist er definitiv mein Gewinner der Woche.
Ja, mein Gewinner der Woche, ich hatte kurz über Trapp nachgedacht und dachte dann, die nimmt die Leni doch sowieso und dann habe ich mir mal meinen anderen zurechtgelegt und zwar habe ich Hrvoje Smolčić als meinen Gewinner der Woche, hat seine Sache souverän gemacht, hat sich, denke ich, für weitere Aufgaben empfohlen und deshalb denke ich, dass wir ihn jetzt erstmal sehen werden, bis wirklich die englischen Wochen ihm auch an den Knochen hängen und dann wird er sich mit Hasebe, denke ich, in der zentralen Position abwechseln, wenn er denn fit bleibt. Aber wenn er fit bleibt, sehe ich ihn jetzt tatsächlich gesetzt für Freiburg und Bayern.
Ja, Smolčić, der neue Hinti. Max, ich verstehe deinen Call. Ich kann es absolut nachvollziehen. Wie schon eben angesprochen, ein starkes Spiel gegen Schalke gemacht, nichts anbrennen lassen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar schon ein bisschen zu früh ist, um zu sagen, ja, der neue Hinti, doch, man bekommt so leichte Vibes von ihm. Deswegen, ich denke auch, Smolčić gesetzt für die nächsten Wochen, entlastet etwas den Altmeister Hasebe, wobei man auch wirklich sagen muss, wenn da Not am Mann ist, ist der Mann da. Das hat man in der Hinrunde gesehen. Und wie er da ist, das ist ein Leader, das ist ein Chef. Ich hätte sogar eventuell damit gerechnet, dass Smolčić vielleicht auf der REV spielt und Hasebe dann quasi als Zentrale allein schon durch die starke Hinrundenleistung. Doch ich war mit der Abwehr auch am Wochenende so halbwegs zufrieden. Mein Gewinner der Woche, Madlen, du hast Trapp genommen, da hätte ich drauf wetten können, die Wette hätte ich gewonnen. Max mit Smolčić, der kam aus der Kalten, mit dem habe ich nicht gerechnet, da gebe ich zu. Ich habe als Gewinner der Woche aufgeschrieben den lieben Aurelio Buta. Nicht, weil er so wahnsinnige Riesenleistung gebracht hat. Er ist ja relativ spät gekommen. Doch er hat sich einfach für weitere Einsätze empfohlen. Er hat sein Tor geschossen nach einem Jahr Verletzungspause. Und er ist nicht der spielerische Gewinner der Woche. Doch ich glaube, er ist der mentale Gewinner der Woche. Dementsprechend, Madlen, hau doch mal deinen Verlierer der Woche raus.
Ja, mein Verlierer der Woche ist Ebimbe, denn er hat ja eine Syndesmosebandverletzung erlitten und wurde heute operiert. Der wird länger ausfallen und es ist einfach unfassbar schade, weil er einen super Run hatte. Deswegen ist er mein Verlierer der Woche und da bleibt mir an der Stelle eigentlich auch nichts zu sagen, außer eine gute Besserung zu wünschen und dann zu hoffen, dass er möglichst schnell und vor allen Dingen möglichst fit wieder da ist.
Ja, interessanter Gedanke, tatsächlich genau derselbe, den ich auch hatte. Mein Verlierer der Woche, Ebimbe, weil er ja auch gegen Ende der Hinrunde richtig gut in Fahrt gekommen ist und jetzt durch diese Verletzung sehr zurückgeworfen wird, beziehungsweise erstmal jetzt pausieren muss, wird der Mannschaft auch auf jeden Fall fehlen und das ist sehr schade. Also an der Stelle eine gute Besserung und deshalb leider mein Verlierer der Woche.
Als hätten wir uns alle abgesprochen, absolut auch mein Call, Gina Ebimbe, wie es richtig ausgesprochen wird. Danke für den Hinweis, Max. Ja, was will man dazu noch großartig sagen? Der Mann, der war wirklich auf einer absolut hohen Formkurve, hat in der vor der Winterpause absolut krass aufgespielt auf rechts. Und dementsprechend, ich denke, er wird fehlen. Wir sprechen da gleich im Detail drüber. Und das wirft natürlich auch den Jungen in seinem Selbstvertrauen, in seinem Selbstbewusstsein und in seinem aktuellen Trainingsstand auch zurück, so eine Verletzung. Deswegen gute Besserung, Gina Ebimbe, auf ein hoffentlich schnelles Comeback und knüpf am liebsten da an, wo du aufgehört hast. Ja, und damit würde ich ganz gerne die wöchentliche Rubrik beenden. Schreibt doch mal ganz gerne in unsere DMs oder in die Kommentare, wer ist euer Gewinner und Verlierer der Woche. Und dementsprechend lasst uns da doch gerne in den Austausch drüber gehen. Ja, jetzt komme ich zur Frage der Woche. Ich habe es eben schon angesprochen, wir sprechen da jetzt im Detail drüber. Die Frage an euch beide und an die Community von meiner Seite. Ebimbe für mehrere Monate verletzt, wir haben gerade drüber gesprochen. Er wird auf jeden Fall fehlen, er wird eine Lücke reißen. Jetzt ist die erste Frage an euch beide, wer ersetzt ihn auf Dauer? Also Buta hat jetzt das Tor gemacht, hat sich schon angeboten, hat sich wohl auch im Trainingslager auch schon angeboten auf der Seite. Und ist ja auch der gelernte Rechtsaußen und hat die Position auch eben bei Royal Antwerpen so gespielt, kommt aber aus einer einjährigen Verletzung. Ist der Mann ready? Ist der Mann fit zu sagen, alles klar, das wird jetzt die Dauerlösung auf rechts? Oder sagt man, alles klar, wir haben es in der Hinrunde vor der Winterpause eben auch mit unserem kroatischen Alleskönner Christian Jakic probiert. Der bespielt jetzt die Seite. Oder seht ihr eine ganz, ganz andere Lösung? Würde mich mal interessieren. Und danach noch eine kleine Abschlussfrage zu Buta. Denn schafft er den Sprung nach diesem Jahr Verletzung und etabliert sich wirklich auf unserem Niveau? Oder sagt ihr, okay, bin ich noch hin und her gerissen? Und wird sich sehen. Und der Junge braucht auf jeden Fall noch Zeit. Max, kick it off.
So, jetzt muss ich sehen, dass ich hier nichts überstürze, weil ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Ich muss die jetzt nur für euch nachvollziehbar präsentieren. Und zwar deine erste Frage, ob ich Buta als 1A-Lösung bzw. als den Vertreter jetzt von Ebimbe sehe. Kürzlich, also für die nächsten zwei Spiele, ja, vielleicht. Ich glaube, solange Tuta verletzt ist, wird Glasner diese Dreierkette nicht auseinanderreißen. Also wir werden, bis Tuta wieder kommt, wahrscheinlich diese Dreierkette sehen. Von daher wird unser kroatisches Taschenmesser Jakic da erstmal keine Option auf rechts. Und zwar mein Take ist folgender. Wir hatten jetzt Knauf auf links am Wochenende. Und auf rechts werden sich, solange Jakic in der Dreierkette gebunden ist, werden sich auf rechts Knauf, Buta abwechseln. Das heißt, Knauf muss durchspielen. Der darf jetzt keinen Formtief, keine Verletzung. Knauf wird immer spielen, glaube ich. Halt, wenn er Buta vertreten muss, auf rechts. Wenn Buta spielen kann, auf links. Dementsprechend, wenn Knauf nach rechts gezogen wird, kommt auf links Lenz dann rein. Für ein Spiel mal, immer mal, würde ich mal behaupten so. Und Pellegrini, denke ich, ist komplett raus für die nächsten 3-4 Wochen, außer irgendjemand verletzt sich oder der trainiert jetzt wie ein Weltmeister. Und wenn Tuta wieder da ist, dann wird links Knauf gesetzt sein und rechts wird sich entscheiden dann zwischen Buta und Jakic, je nachdem, wie fit beide sind und welcher Gegner kommt. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass wir gegen Neapel Jakic auf rechts sehen, weil bis dahin sollte eventuell Tuta wieder fit sein und zur Mannschaft stoßen, zu dem man dann die Dreierkette wieder auflösen könnte, wie sie jetzt gerade besteht. Von daher, also Buta ist jetzt, glaube ich, im nächsten Spiel gegen Freiburg Startelf und dann wird sich Glasner das mal angucken und wird dann gucken, okay, bei wie viel Prozent ist der Junge vom Fitnesslevel, wie viele Schwierigkeiten hat er, sich an diese Liga anzupassen, und dann muss man, glaube ich, weiter gucken. Ganz wichtiger Punkt, Buta wird nicht gesetzt sein, also nicht unumstritten sein, einfach wegen seiner Verletzungsakte. Also wenn du jetzt aus 9 bis 10-monatiger Pause kommst, dann kannst du nicht Dreifachbelastung spielen. Du kannst nicht diese englischen Wochen gehen, weil der Körper noch nicht so weit hochgefahren ist, er ist noch nicht auf dem Level. Von daher wird es da auf rechts Rotation geben. Aber wie gesagt, ich sehe da eher dann dieses, dass man Buta dann wieder in Spielpause gibt und Knauf rüberzieht und dann einen Lenz bringt, anstatt dass man jetzt diese Dreierkette mit Jakic als RIV dann erstmal wieder auseinanderreißt, obwohl Tuta noch nicht fit ist. Und ich traue es Buta auf jeden Fall zu, aber von einem Joker-Einsatz von 10 Minuten kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Der Wille und die Leistung haben auf jeden Fall gestimmt, das muss ich sagen. Und was ich im Trainingslager gesehen habe, da habe ich nämlich das Spiel gesehen gegen Lech Posen, die Ersatzspieler haben ja da gespielt. Da war er auch gut, aber da muss man sagen, okay, das war gegen die schlechtere Elf eines polnischen Fußballvereins. Von daher müssen wir mal gucken, ob er jetzt sein Niveau in der Bundesliga bestätigen kann. Aber eins ist klar, der kommt aus so einer langen Verletzung, der braucht jetzt auf jeden Fall Zeit.
Ja, Maxi, du hast es schon recht prägnant ausgeführt. Ich kann da jetzt auch sonst nicht mehr viel hinzufügen. Ich sehe auch ganz klar Knauf auf links. Buta hat natürlich Potenzial, aber du hast es schon sehr gut angesprochen, dass es langfristig doch sehr schwierig wird, da auch eine recht lange Verletzungshistorie hat und es so nicht ganz möglich wäre. Ich bin da jetzt auch relativ ratlos, was die langfristige Lösung sein wird letztendlich, denn ich denke, dass Glasner doch nicht so gut zu lesen und vorherzusagen ist. Deswegen bin ich gespannt, wenn er wieder in seinen österreichischen Zauberkasten greift, was er daraus modeln wird. Aber ja, das müssen wir dann wohl zunächst erstmal abwarten.
Ja, da kann ich euch beiden absolut zustimmen. Bei Buta muss man es wirklich abwarten. Max, tatsächlich, kleine Side-Note zu deinem Take von eben gerade. Es hat mich weniger deine Gedanken verwirrt, sondern eher das ständige Hin- und Herspiel zwischen Buta und Tuta. Ich glaube, da müssen wir uns irgendwelche Spitznamen mal in Frankfurt überlegen. Und wenn wir einfach Aurelio sagen, passt das, glaube ich, auch. Trotzdem, ich glaube auch, dass Buta noch etwas Zeit brauchen wird. Würde ihm natürlich gönnen, dass er jetzt seinen ersten Eindruck von Schalke bestätigt. Es sind ja durchaus Parallelen zwischen Ebimbo und Buta vom reinen Spielstil da. Beide etwas eher offensiv ausgerichtet, beide pfeilschnell, wie man bei Ebimbe gesehen hat. Ebimbe dann doch etwas, ich sag mal, stämmiger, glaube auch ein Schnick größer, Buta da, aber wirklich auch mit seiner Schnelligkeit im Rennen dabei und glaube, dass er diese Position füllen kann. Für wie viel der Fitnessstand reicht, wie der Körper da mitmacht, muss sich abzeigen. Und ich denke, da wird unser Fitness- und Athletikteam genauso wie das Trainerteam die absolut richtige Entscheidung treffen. Die rechte Außenposition war ja jahrelang ein Sorgenkind. Dann hat sie Knauf gefüllt, dann hat sich Knauf verletzt, war auch in einem kleinen Formtief. Und das muss man sagen, in aller Not kann die eben auch unser, wie du schon gesagt hast, Max, unser kroatisches Taschenmesser ausfüllen, und das hat er auch in der Hinrunde schon gut gemacht. Das heißt, auch wenn ich traurig bin, dass sich Ebimbe verletzt hat, auch wenn ich dem Jungen nur alles Gute wünsche, bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir diese Position, dieses Loch auf der rechten Außenbahn stopfen können und eben kompensieren können. Ja, und ich denke, das wird sich auch gerade bei unserem nächsten Spiel zeigen. Es geht nämlich gegen den Tabellenvierten. Es geht nach Freiburg. Am Mittwoch, den 25.01. um 20.30 Uhr ist es soweit. Kick-off im Breisgau, wie man so schön sagt. Hochinteressantes Spiel. Um es vorwegzunehmen, das allseits bekannte 6-Punkte-Spiel. Es ist ein direkter Tabellenkonkurrent Freiburg mit der Klatsche gegen unseren Ex-Bastler Nico Kovac. 6:0 hat man dort verloren bei der Elf von Kovac. Und dementsprechend nicht so gestartet, wie es sich, glaube ich, ein Christian Streich ausgemalt hat gegen den Tabellensiebten aus Wolfsburg. Jetzt ist eben die Frage, war es ein Ausrutscher, war einfach Wolfsburg stark und hat Freiburg Wolfsburg eventuell etwas unterschätzt und oder ist es vielleicht ein kleines Formtief? Das wird sich am Mittwoch zeigen. Aber es geht hier absolut um die Festigung bzw. das weitere Ausbauen der Tabellenspitze. Wir sind aktuell Zweiter, Tordifferenz positiv von 11 Toren, dadurch im Vorrennen von Freiburg. Die haben eine positive Tordifferenz von 2 Toren. Aber Frankfurt und die Union und Freiburg alle mit 30 Punkten, danach gefolgt Leipzig mit 29 und Dortmund mit 28. Das heißt, die Bayern sind aktuell auf Platz 1. Wir sprechen gleich noch über die Bayern, aber die liegen mit 5 Punkten vorne. Das heißt, da wird sich jetzt im nächsten Spieltag noch nichts tun. Doch dahinter kann ganz schön viel Bewegung drin sein, je nachdem, wie es ausgeht. Madeleine, meine Frage an dich. Wir fahren nach Freiburg. Erwartest du, dass die Freiburger Formkurve weiterhin nach unten sinkt? Erwartest du eine starke Eintracht oder glaubst du, das ist ein 50-50-Game? Wie siehst du das?
Ja, Johannes, das ist eine sehr gute und wichtige Frage, die letzten Endes am Ende des Tages auch recht entscheidend sein wird. Ich denke, dass es wieder ein Spiel ist, das man mit Effizienz und individueller Klasse entscheiden kann. Wie du schon gesagt hast, hat Freiburg diese Saison den gleichen Werdegang hingelegt wie wir auch. 9 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und allein schon davon auszugehen, dass dieses Formtief eben anhält, wäre, glaube ich, einfach dämlich, weil das mit Sicherheit nicht der Fall sein wird. Ich denke auch, und da verlasse ich mich auch drauf, dass Glasner, so wie du das am Anfang schon gesagt hast, sich eben genauso individuell auf dieses Spiel einlässt, wie er das jeden Spieltag aufs Neue macht. Ich denke, ein großer Faktor, der entscheidend sein wird, ist, wie man eben dieses Problem, die Bimbe-Situation und diese Position zu füllen, löst, eben auch entscheidend sein wird für den Ausgang dieses Spiels. Und wie du schon gesagt hast, ich denke, es wird definitiv 50-50 sein. Es ist auswärts, das heißt, man hat irgendwo den 12. Mann nicht so stark hinter sich wie jetzt vielleicht bei uns zu Hause. Und Freiburg ist eine gute Mannschaft, sonst würden sie nicht auf dem Tabellenplatz stehen, wo sie eben stehen. Genau. Und jetzt würde mich zunächst erstmal deine Meinung dazu interessieren, Maxi.
Zu der Frage, die der Johannes am Anfang gestellt hat, ich glaube, die Freiburger Formkurve wird nicht weiter nach unten gehen. Das ist die höchste Niederlage in der mittlerweile elfjährigen Amtszeit von Christian Streich. Von daher, diese Situation hat es so in den letzten Jahren nicht gegeben und dementsprechend ist das jetzt auch sehr gefährlich, weil wir jetzt nicht wissen, okay, wie wird Freiburg, wie wird Streich darauf reagieren. Ich habe tatsächlich die Zusammenfassung gesehen. Wolfsburg hatte einfach einen dieser Tage, wo alles funktioniert hat und deshalb waren es 6 Tore. Und mit Grifo hat der wahrscheinlich formstärkste Spieler der Freiburger zusätzlich noch krankheitsbedingt gefehlt. Jetzt hoffe ich mal, dass der vielleicht weiterhin fehlen wird. Ich erwarte ein sehr enges Spiel. Ich habe 2 Fragen aber an euch nochmal, die mir gerade so eingefallen sind. Und zwar unserer Diskussion folgend entnehme ich, wenn Glasner Buta 90 Minuten zutraut, dann werden wir die einzige Änderung in der Startelf zum Schalke-Spiel sehen mit Buta für Ebimbe und der Rest bleibt gleich. Meine Frage an euch. Und die andere Frage: Jibril Sow sitzt auf 4 gelben Karten und wir müssen am Samstag nach München. Holt er sich jetzt die 5. und du bringst dann Rode von Anfang an, weil Rode sowieso besser zu einem Spiel gegen die Bayern passt? Oder weiß ich nicht, wird er möglicherweise dann vor der gelben Karte ausgewechselt? Klingt jetzt blöd, aber wenn der jetzt 70 Minuten gespielt sind oder 65 und so hat noch nicht gelb und Glasner sagt, okay, jetzt geht es hier möglicherweise mehr ums Verteidigen, ich bringe jetzt nochmal einen Zerstörer, der sich die gelbe noch holen kann, wird so dann runtergenommen? Beziehungsweise glaubt ihr, so ist gegen Bayern gesperrt und wir müssen unsere Mannschaft dann zwangsläufig verändern?
Ja, das, da geht ja auch gerade die Personalfrage einher. Also es wurde ja schon angesprochen, Glasner hat ja in der Abschluss-PK nach dem Schalke-Spiel gesagt, dass Kolo Muani am Morgen kränklich war und eben auch gemeint hat, dass Kolo das Go gegeben hat, aber wie man an dem Tag gesehen hat, er nicht ganz auf der Höhe war zu seinem sonstigen Aufspielen. Jetzt ist die Frage, okay, Boré hat ein Tor, eine Vorlage gemacht gegen Schalke. Bringt man den jetzt, schont man Kolo für Bayern oder sagt man, alles klar, Kolo, den musst du einfach bringen? Meine Ansicht, du hast einen Kolo Muani, der spielt eine wahnsinnig krasse Saison. Ich glaube, der Spieler mit den meisten direkten Torbeteiligungen der Liga. Dementsprechend musst du so eine eigentlich bringen. Kann aber auch sein, dass das Trainerteam sagt, okay, der hat jetzt ein bisschen gekränkelt. Boré hat jetzt vielleicht bei Schalke ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Wir bringen jetzt Boré von Anfang an, ziehen Kolo dann aber zurück. Wenn es eben nicht läuft, bringen wir Kolo in der Zeit. Eben auch das gleiche Spiel wie mit Sow. Ich meine, 4 gelbe Karten. Vielleicht passt ein Rode eher auf das Bayern-Spiel wie ein Sow, weil ein Rode eher nochmal das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Aber du brauchst einfach gegen Bayern München die cleveren Pässe von Sow. Du brauchst diese Übersicht von Sow. Ich finde, du kannst nicht riskieren, dass du gegen Freiburg ja deine 5. gelbe Karte holst und eben dementsprechend gegen deinen nächsten Liga-Konkurrenten gesperrt bist. Das wäre für mich wichtiger. Deswegen auch die Überlegung, ist Rode fit genug für einen Start in Freiburg? Er wurde ja eingewechselt gegen Schalke und hat auch ein wirklich gutes Spiel gemacht. Trotzdem, was tut ihm weh? Glasner hat ja scherzend gesagt, ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem Sebastian nichts weh tut. Deswegen die Frage geht einher mit der Personalfrage. Also wer wird fit sein? Werden Leute für das Münchenspiel geschont werden müssen? Und wen kannst du guten Gewissens schonen, um gegen Freiburg zu bestehen? Weil das ist jetzt nicht so, dass du da hinfährst und sagst, okay, wir probieren jetzt hier mal mit Chandler auf rechts, Alidou auf links und Alari an der Spitze aus. Es wird schon irgendwie klappen. Da musst du eigentlich mit voller Kapelle auftreten, sonst stehst du am Ende des Tages, stehst du vielleicht auf Platz 5 oder auf Platz, weiß ich nicht, wie da die anderen direkten Duelle sind. Doch so eng wie das da oben ist, müssen wir jetzt gucken, dass wir alle Punkte, die wir gegen direkte Konkurrenten mitnehmen können, dass wir die mitnehmen. Dementsprechend würde ich sagen, wenn Rode mitmacht, wenn Rode sagt, alles klar, ich kann spielen, Rode von Anfang an bringen und dementsprechend so schonen für das Münchenspiel und dann kann er sich da die 5. abholen von mir aus.
Ja, Johannes, du hast ja schon sehr viele gute Aspekte genannt. Die will ich jetzt auch nicht komplett nochmal ausrollen, sondern da kann ich eigentlich nur zustimmen. Du hast schon gesagt, dass man da wirklich mit voller Kapelle auftreten muss, wie du es genannt hast. Und das zeigt uns auch der Direktvergleich der Spiele von Freiburg und Frankfurt. Die beiden Teams sind schon 36 Mal aufeinander getroffen. Dabei konnte 14 Mal Freiburg das Spiel für sich entscheiden. Es gab 7 Mal ein Unentschieden und 15 Mal hat die Frankfurter Eintracht gewonnen. Das heißt, wir kommen auf eine Prozentzahl von 39% für Freiburg. 42% der Spiele wurden von Frankfurt gewonnen und in 19% der Spiele kam es zu einem Unentschieden. Ich denke, da ist halt eben auch, wie ihr das schon gesagt habt, die Kommunikation zu den Spielern sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen zum Beispiel bei Rode, der eben, wie Johannes es auch gesagt hat, einfach auch oft Verletzungen und Schmerzen hat, dass man da einfach kommuniziert und wenn der Spieler dann grünes Licht gibt, kann man ihn auch in Betracht ziehen. Was jetzt die ganze Bimbe-Thematik betrifft, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir Ebimbe und anstatt Ebimbe dann Knauf und Lenz sehen und dann eben Buta eben wieder als Joker fungiert, da eben dieses langfristige Durchspielen vor allen Dingen, denke ich mal, nicht durchstehen wird nach der Verletzungshistorie. Und dann bleibt eben jetzt für uns eigentlich nur noch abzuwarten, wie ich das vorhin auch schon erläutert hatte, was Olli Glasner und sein Team wieder daraus zaubert. Ich habe wirklich vollstes Vertrauen auf ihn, auch mit seiner professionellen Art, wie er jedes Spiel angeht. Und ich bin sehr gespannt, was da am Mittwoch passieren wird. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt noch eine ganz kurze Tipprunde machen und ich würde tippen, da es keine Auswärtsfahrt ohne Gegentor gibt, dass es zu einem knappen 1:2 kommt für unsere Eintracht und wir auch dort 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Alternativ könnte es vielleicht auch ein 2:3 werden, je nachdem, wie der Sturm so drauf ist.
Ja, mein Tipp ohne Grifo ist ein 0:2 für die Eintracht. Wenn Grifo dabei ist, ein 1:2 aus Sicht der Eintracht. Also aus Sicht von Freiburg, wir spielen ja in Freiburg. 1:2 für die Eintracht.
Ja, Max, da hast du dich doch gerade nochmal gerettet. Sehr gut gemacht. Ich mache es kurz und knackig. 1:3 für die Eintracht. Das ist mein Tipp. Und dementsprechend, lasst uns doch zum nächsten Spiel kommen. Samstag, 18.30 Uhr, aktueller Tabellenplatz 1 gegen Tabellenplatz 2. Schön, dass man das auch mal sagen darf. Bayern München empfängt uns zu Gast in der Allianz Arena. Ja, absolutes Topspiel, dementsprechend zu Recht an dieser Senderplatzierung bzw. ja, Uhrzeit. Und Lothar Matthäus darf mal wieder seine schlauen Kommentare abgeben. Da freue ich mich ja besonders drauf, wenn der sagt, Randall Kolumani, der ist falsch schnell, das ist super. Ich bin gespannt, was erwartet ihr in München? Denkt ihr, 6:1 reloaded wie in der Hinrunde? Oder denkt ihr, wir sind besser drauf und die Bayern, die waren auch in der Hinrunde so ein bisschen am Schwächeln, jetzt auch ein 1:1 gegen Leipzig. Man merkt diese Saison, Bayern München ist etwas angreifbar, gegen Augsburg auch eben verloren. Auch 3 Punkte, die man als Münchner eigentlich dort immer mitnehmen muss. Und was erwartet ihr? Überrollt uns Bayern oder gibt das ein ausgeglichenes Ding?
Ja, ich habe gesagt, vorm Eröffnungsspiel, wenn du die Bayern nicht schlagen willst, also wenn du sie schlagen willst, dann jetzt oder nie. Ich würde es ja wiederholen, aber es ist ja, wir wissen ja alle, wie es damals ausgegangen ist. Von daher, ich habe jetzt das Spiel gegen Leipzig nicht gesehen. Ich habe mir die Ausschnitte angeguckt. Da wirkte Bayern sehr, sehr wackelig, teilweise von hier Szoboszlai und André Silva überlaufen worden. Und ich lehne mich da nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, okay, Lindström und Kolumani haben nochmal ein anderes Level von Schnelligkeit, was die mitbringen. Auch im Mittelfeld bei Bayern wirkte das nicht sehr abgeklärt, muss ich sagen. Und ich bin jetzt gespannt, sie spielen jetzt gegen irgendeinen nicht ganz so krassen, ich glaube, sie müssen gegen Köln ran, tatsächlich. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich Bayern da präsentiert. Natürlich ganz klarer Favorit. Aber wenn Bayern die Formkurve nicht um 200% steigert jetzt bis zum Samstag, dann ist für die Eintracht was drin. So würde ich das jetzt mal formulieren. Ich denke, man sieht aufgrund der Tabellensituation, dass man sich da trotz der 700 Millionen Unterschied nicht verstecken muss und gerne den Kampf annehmen kann. Ob es dann am Ende was Zählbares wird, das will ich jetzt hier heute noch nicht sagen oder vermuten. Ich würde es mir natürlich wünschen. Traditionell, abgesehen von dem Saisoneröffnungsspiel, haben wir uns ja in den letzten Jahren immer recht wacker geschlagen gegen die Bayern. Von daher wäre natürlich geil, wenn das nächste Woche immer noch Tabellenerster gegen Tabellenzweiter wäre. Diese Woche natürlich, diese Woche Samstag. Tabellenerster gegen Tabellenzweiter wäre und dann das auch noch beim Flutlichtspiel, Topspiel mit dem Lodder, du hast es schon gesagt. Und ich hoffe, dass dann einem Lodder Matthäus am Ende des Tages nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, ja gut, da muss man halt mal hier der Eintracht auch mal zugestehen. Und dann spricht er noch so ein bisschen durch seine künstlichen Zähne. Und also ich will Lothar Matthäus sehen in dieser Allianz Arena. Und ich will sehen Olli Kahn, wie er wieder vom Stuhl rutscht. Und Uli Hoeneß, wie er den rotesten Kopf und einen Blutdruck von 300 hat und dann gehe ich an diesem Samstag glücklich ins Bett. Ich würde mich mit einer Punkteteilung zufrieden geben, aber ich sage jetzt einfach mal den Bayern den Kampf an und sag: okay, das Ziel muss ganz klar sein und das lebt ja Glasner, das lebt ja jeder in diesem Team vor, man fährt zu jedem Spiel, weil man das gewinnen möchte. Und wenn wir das am Samstag sehen, kann man da einen Punkt oder drei mitnehmen.
Ja, wenn man zu den Bayern fährt, dann braucht man definitiv Fingerspitzengefühl. Es ist natürlich der falsche Ansatz, mit breiter Brust dahin zu fahren und zu sagen, wir gehen jetzt da auf den Platz und wir werden 4-0 gewinnen. Aber es ist auch die falsche Einstellung, dort anzureisen und schon von Anfang an zu sagen, nein, wir haben auf gar keinen Fall eine Chance. Da muss man ein gesundes Mittelmaß finden. Ich denke definitiv so, wie wir jetzt in Form sind und wie ich die Bayern im letzten Spiel gesehen habe, dass da auch was zu holen ist, wie Maxi bereits gesagt hat. Ein Punkt, an dem ich mich sehr gestört habe, hat wieder mit dem lieben Uli Hoeneß zu tun. Ich denke mal, wenn ihr wirklich aktiv in der Fanbase und auf den sozialen Medien unterwegs seid, habt ihr es sowieso schon mitbekommen, da es am Sonntag wirklich der absolute Aufreger war. Denn Uli Hoeneß saß als Experte auf Sport1 im Dopa und dort hat er sich nicht allzu freundlich über die Fans von Eintracht Frankfurt geäußert. Und jetzt meine Frage an dich, Johannes. Muss Uli sich Sorgen machen, wenn der Verein mit dem, wie er es nennt, Zuschauerproblem nach Fred Manning anreist? Und ist da vielleicht auch so ein bisschen eine Absicht dahinter, dass man weiß, da kommt jetzt jemand und die darf man nicht unterschätzen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen ja, ein Konfliktpotenzial sehen will?
Also um es jetzt mal hier ganz klar so anzusprechen, es gibt zwei Dinge, um die sich Wöscht hier Uli Sorgen machen muss. Das ist einmal, dass mir dem Bayern am Wochenende den Arsch versohlen. Und das zweite ist ein Cholesterinspiegel. So, zwei Sachen gibt's nicht. Was anderes gibt's nicht. Also ja, Frankfurt ist halt ein anderes Pflaster als das schöne München, aber du musst nur mal an München. Zu Oktoberfestzeiten nach München gehen, da sieht das Ganze auch anders aus. Manche nennen es Lagersaufen, wir nennen es Tradition, sagt man in München. Was Uli Hoeneß sich jedes Mal rausnimmt, im Doppelpass da zu palabern mit, das Einzige, Frankfurt hat ein Riesenproblem mit ihrer Fanszene. Ja, der soll sich vielleicht mal nach seiner Fanszene umgucken, damit die dem nicht wieder irgendwie bei der nächsten Jahreshauptversammlung von der Bühne buhnen, weil sie wieder irgendwie einen 25 Millionen Ärmel-Deal mit Katar abschließen und eben der Karl-Heinz Rummikigge dann wieder mit zwei Rolex-Uhren, die er nicht verzollt hat, zurückkommt aus dem Scheichgebiet. Das sind alles so Sachen, das ist einfach, Uli Hoeneß muss auch einfach mal die Luft anhalten. Es gibt so Fußballfunktionäre, wo ich mir so denke, ja, ist doch auch gut. Weißt du, wir haben alle mal gesagt, dass Rudi Völler schöne Haare hat. Der muss doch jetzt auch nicht DFB-Nachfolger für den Bierhof werden. Sollen sie alle machen, aber Uli Hoeneß muss auch wirklich echt mal die Luft anhalten. Sonst platzt ihm doch irgendwann der Schädel, weil, also dieses dumme Palabe mit Frankfurt, aggressive Fanszene und so weiter. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Neid, dass man überhaupt noch eine Fanszene richtig hat. Weil in Bayern, da sitzen Leute in weißen Telekom-Anzügen, weil sie anderweitig nicht irgendwie sonst gesponsert werden. So, ich verstehe das einfach nicht. Jedes achte Kind in Deutschland, was irgendwie geboren wurde nach 2011, hat noch nie einen anderen Meister als Bayern München gesehen. Naja, warum? Weil sie gesponsert werden, weil sie arschviel Kohle haben. Das haben sich auch alles erarbeitet. Ja, ist ein erfolgreicher Club. Ist auch vollkommen okay, aber Uli Hoeneß muss auch mal an einem gewissen Punkt einfach mal die Schnauze halten. So, und dann kann er das nächste Mal wieder im Doppelpass anrufen, kann sich über irgendwelche Sachen aufregen. Ja, aber wir wissen ja alle, wie wahrheitsträchtig dem Uli Hoeneß seine Aussagen sind. Allein schon mit so Aussagen wie, den Arbeitern in Katar geht's besser nach der WM. Jo, weiß ich schon alles, was bei dem an dem Kopf abgeht. Naja, wir in Frankfurt kennen uns eben auch mit Bestrafungen aus, gerade vom DFB. Naja, ich nehme lieber 100.000 Euro Bestrafung vom DFB als eine Bestrafung vom Deutschen Bund an der Stelle. Max, ich habe mich genug drüber aufgeregt. Sag du doch nochmal deinen Take zum Wöschtioli.
Hört doch endlich mal auf, in jedem Salz eine Suppe zu finden. Das hier ist nämlich der FC Bayern und nicht Amnesty International. Sind Sie sich dessen mal bewusst geworden? Ja, also ich glaube, es ist zumindest bei denen, die mich kennen, allseits bekannt, was ich von Würstchen Uli halte. Und ich glaube, die Weltfremdheit ist nicht nur diese Aussagen zu Katar und anderen Sachen, sondern er hat, glaube ich, in diesem Doppelpass am Wochenende noch eine andere Aussage gesagt, die ich gehört bzw. gelesen habe. 2 Monate vor der WM wäre für ihn Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt gewesen, im Alter von 37. Und da muss ich sagen, diese Form hat der Mann seit Jahren nicht mehr, die er mal gehabt hat, wo er ganz klar der alleinige Nummer 1 der Welt war. Und das zeigt doch, glaube ich, schon alles, wie Bayern verblendet man sein kann. Und ja, ich kann zum einen verstehen, was dieser Mann alles für den Verein getan hat, aber tut mir leid, dass es dann für einen Straftäter, der nur Scheiße labert und mehr oder weniger den Verein bei jüngeren Fans ins schlechte Licht drückt, weil wir haben ja ganz klar gesehen, okay, das ist jetzt nur so grob gesagt, aber eine gewisse Altersgruppe identifiziert sich sehr mit Uli Hoeneß und das, was nachkommt, denkt sich, okay, jetzt ist langsam mal gut, der Mann sollte entweder seinem Weltbild mal ein Update geben oder einfach mal die Fresse halten. Von daher würde ich einfach sagen, hat das alles ja was mit mangelnder Professionalität zu tun, dass sich ein Uli Hoeneß überall reinhängen muss. Aber das Coole ist ja, dass er seine Meinung so präsentiert, als wäre er interessiert an einem Diskurs. Und sobald sich jemand meldet und sagt, ja, halt mal, Herr Hoeneß, so ist das aber gar nicht, dann wird er gleich aggressiv und schreit im wahrsten Sinne des Wortes irgendwelche Leute zusammen. Du hast ja gesagt, es gab letztes Jahr diesen aggressiven Anruf im Doppelpass. Und ja, also Uli Hoeneß verteidigt den FC Bayern, was man auch verstehen kann, wenn man einen Verein liebt, aber keine Kritik und so weiter zuzulassen und sich dann über andere Vereine negativ äußern, wo man gar nicht so die Insights hat, ja, finde ich ein bisschen schwierig. Von daher müssen wir auf diese Meinung keinen Wert legen. Sagen wir es mal so.
Ganz genau. Jetzt mal ganz ehrlich, was maßt sich denn auch ein Uli Hoeneß? Ein Uli Hoeneß, der seit Jahren mit dem hochroten Kopf in München auf der Tribüne sitzt und nur noch Ehrenpräsident ist. Ja, was maßt er sich denn an über die... Auch als Nicht-Eintracht-Fan muss man doch dann einfach mal sagen, jo, hier, wir zünden vielleicht immer einen Fackel zu viel. Alles gut. Ja, es muss auch nicht unbedingt sein, dass einer in der Halbzeit beim Hinrundenspiel gegen München, dass der rüberstürmt und die Fahnen klauen will. Ja, aber was maßt sich denn Uli Hoeneß an, dass er nach diesen Jahren der Entwicklung bei unserem Verein, es hat sich ja in Deutschland selten ein Verein so konstant, so kontinuierlich weiterentwickelt wie wir bis zu einem internationalen Titel. Wir haben 2016 Relegation gespielt gegen Nürnberg und haben mit Ach und Krach gewonnen und haben 2022 die fucking Europa League gewonnen. Anstatt dass Uli Hoeneß sich mal hinsetzt und sagt, ja, ganz ehrlich, es sind nicht mein Schlag Leute, es sind nicht mein Schlag Fans, weil sie manchmal ein bisschen ausarten und so weiter. Jo, ist okay. Aber sich hinzusetzen als Uli Hoeneß und zu sagen, das einzige Problem, was Eintracht Frankfurt hat, das sind ihre aggressiven Fans. Also, es ist eine Anmaßung sondergleichen, es ist eine Frechheit sondergleichen. Und ich verstehe nicht, warum ein ehemaliger Fußballfunktionär wie Uli Hoeneß, und ich möchte es nochmal anmerken, ich habe Respekt davor, dass sich der FC Bayern München so über Jahre etabliert hat, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren auch mit dreckigem Geld war, zeigt mir den Riesenverein auf der Welt, der kein dreckiges Geld in der Hand hat. Ich glaube, da finden wir aktuell keinen. Trotzdem, ich finde es anmaßend von Uli Hoeneß, was der sich rausnimmt, über uns zu sagen, und denke, dass sich das einfach auch so auf öffentlicher Ebene nicht gehört. Zumal es ja auch wirklich mit dem aktuellen Fußballwettbewerb eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Ich meine, worüber sprechen wir im Doppelpass? Wir sprechen im Doppelpass darüber, dass die Eintracht jetzt Bayernjäger ist, muss man ja auch ganz klar mal so sagen. Ich meine, mit ganz vielen anderen Vereinen, Bayern 5 Punkte Vorsprung auf die anderen Plätze, das ist zwar ein kleiner Puffer, aber das ist einholbar, absolut. Ob das jetzt wir sind, ob das sonst wer ist, und Uli Hoeneß stellt sich seit Jahren mit seiner Bayern-Selbstverständlichkeit dahin und sagt, der FC Bayern München wird Meister, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Glaube ich, kann man auch nur sagen, wenn man ziemlich arrogant ist und eben ja mit Sicherheit ein 65-Zoll Flatscreen in seiner Gefängniszelle hat, weil ich weiß nicht, wo er es sonst hernimmt. Madeleine, du bist dran. Ich möchte nicht mehr.
Ja, das war jetzt der Rage der Woche. Da möchte ich jetzt dann auch noch ganz kurz nicht die eine oder andere Aussage revidieren, aber mich dann auch nochmal entschuldigen für den einen oder anderen Begriff, der hier gefallen ist. Dennoch habt ihr meine Frage sehr zufriedenstellend beantwortet. Da habe ich auch vielleicht das eine oder andere Fass jetzt geöffnet, was da verschiedene Emotionen befreit hat. Aber Emotionen und Fußball gehören ja zusammen, wie wir wissen, und daher passt es dann doch ganz gut. Und jetzt haben wir eigentlich diese ganzen Themen alle sehr gut besprochen. Deswegen würde ich jetzt ganz zum Schluss nochmal ganz gerne eine kleine Tipprunde mit euch machen und einfach so hören, was ihr vielleicht denkt, auch wenn man das noch nicht so ganz so gut einschätzen kann, wie das Spiel verlaufen wird. Ich fange einfach mal an. Ich habe zwar schon ein recht gutes Gefühl, aber ich weiß dennoch, dass es trotzdem ein schwieriges Spiel wird gegen einen sehr guten Gegner. Und deswegen tippe ich, dass unsere Eintracht 2-2 spielen wird und so einen Punkt wieder mit nach Hause bringt an den wunderschönen Main. Und was tippst du, Johannes?
Ja. Auch mal durchatmen, ein bisschen runterkommen. Für das eine oder andere, was ich gesagt habe, möchte ich mich nicht entschuldigen, weil ich mein's so. Uli Hoeneß muss ich zurücknehmen. Ich lasse es jetzt gut sein mit Uli Hoeneß, jetzt ist gut. Aber ja, manche Sachen muss man nicht so scharf sagen. Was ist mein Tipp? Also hoffen tue ich natürlich, dass wir den Münchner 6-1 reindrücken. Das fände ich ganz schön, so als kleine Revenge zum Hinrundenergebnis. Ist natürlich utopisch, trotzdem glaube ich, dass Lindström, Kolumani, die werden die Bayern-Abwehr gut unter Druck setzen. Gerade jetzt Upamecano leicht angeschlagen mit Trainingsabbruch. Das heißt, da zwickt es auch so ein bisschen im Knöchel. Der liegt auch noch nicht hundertprozentig drin im Wettbewerb. Jan Sommer neu in der Mannschaft. Das heißt, es ist in der Winterpause einiges kaputt gegangen bei denen, beziehungsweise einiges brüchig gegangen. Thema Manuel Neuer, Thema Hernandez. Pavard ist unzufrieden, will Innenverteidigung spielen. Bayern möchte, dass Pavard Rechtsverteidiger spielt. Masraoui verletzt, Legionär mit Daily Blind geholt. Und dementsprechend, die sind auch noch so etwas im Findungsmodus, wie man gegen Leipzig gesehen hat. Die sind verwundbar. Ich sage, es gibt gegen Bayern ein 2-1 und somit, beziehungsweise 1-2. Und somit, Madeleine, wie du es gesagt hast, 3 Punkte zurück an den Main. Max, was glaubst du? Wie viele Punkte holen wir dann an die Isar?
Ja, ich glaube tatsächlich, wie die Madeleine, dass wir einen holen. 2-2 wäre jetzt auch der Tipp gewesen, mit dem ich mitgegangen wäre. Was ich noch ganz kurz hinterher schieben will zum Thema Pavard will Innenverteidigung spielen. Du musst dir das so vorstellen, sein großes Vorbild beim FC Bayern ist offensichtlich Mario Gomez. Weil als der damals zu Bayern gekommen ist, dem sein Motto war, weniger machen, mehr verdienen. Und wenn du auf Rechtsverteidigerposition 12 Kilometer laufen musst und bei Bayern in der Innenverteidigung 6 Kilometer, da sagen wir mal 7-8, dann für dasselbe Geld. Und dann hat sich der liebe Herr Pavard gedacht, ey, warum muss ich dann hier schon wieder die Linie runterrasen? Für dasselbe Geld, was soll der Scheiß? Und natürlich ein bisschen überspitzt, aber damals, als Mario Gomez zum FC Bayern gewechselt ist, war sein Lieblingsplatz die Bank. Deshalb wollte ich das gerade so bringen. Nein, Pavard muss jetzt Rechtsverteidiger spielen und bei Bayern ist ja gerade generell nach nur dem Unentschieden gegen Leipzig große Unzufriedenheit drin. Wird jetzt vermutlich gegen Köln so ein kleiner Befreiungsschlag werden für die Bayern. Außer Köln kann noch mal ganz groß aufspielen, wie gegen Bremen. Richtig krass. Aber ich erwarte eine starke Bayern-Mannschaft und ich hoffe, die Eintracht ist bei 100% und dann kann man da ein Pünktchen gerne mitnehmen. Das wäre so mein Take. Schreibt uns gerne eure Tipps für die beiden anstehenden Partien gegen Freiburg und gegen Bayern. Und unsere Frage der Woche: Wer ist für euch der Ebimbe-Nachfolger oder Ebimbe-Ersatz? Wird es ein Timmy Chandler? Wird es ein Jakic, der aus der Dreierkette rausgezogen wird? Oder ist es der gute Ansgar Knauf und links sehen wir Pellegrini, Ali Du oder Lenz? Schreibt gerne mal bei uns auf Instagram oder Twitter, wie ihr das seht, was wir hier in der vergangenen Stunde oder etwas mehr für euch diskutiert haben. Dann vielen Dank fürs Zuhören, auf eine geile Fußballwoche endlich wieder und wir hören uns dann nächste Woche.
Ja, Max, dem kann ich nur zustimmen. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Grüße an Uli Hoeneß, das war's von meiner Seite. Madeleine, das letzte Wort hast wie immer du. Schöne Restwoche euch.
Ja, und nach der ersten Folge jetzt nach der Winterpause hören wir uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich mit positiven Ergebnissen. Aber fürs Erste bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen als Forza SGE.